Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Wunderschönen guten Morgen. Hallo Dietrich.
Guten Morgen. Oh, wir haben wieder spannende Themen mitgebracht, Steffen.
Na
ich
klar.
fange mal an, denn das Bundeswirtschaftsministerium hat mal ein bisschen gerechnet und sich gefragt, was haben denn eigentlich die ganzen Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes gebracht? Man kam dazu, man hätte viele 10.000 von Unternehmen vor der Existenzkrise bewahrt und damit auch wohl ungefähr 250.000 an Arbeitsplätzen gesichert. Wenn es um die Zahlen an sich geht, 76 Milliarden Euro sollen bei 4,1 Millionen Anträgen ausgezahlt worden sein. Größter Posten mit 47 Milliarden sind da die Überbrückungshilfen. 14 Milliarden gingen nochmal aufgrund der November- und Dezemberhilfe raus und 13 Milliarden wegen der Soforthilfe. Und der Rest sind dann so die Neustarthilfen und Härtefallhilfen, die dann an sonstige ausgegeben worden sind. Also ein großer Batzen an Geld, der dann über eine lange, lange Zeit dann verteilt worden ist. Bayern. Wenn es jetzt um Überweisung geht an die Finanzämter in Bayern, ab dem 9. Oktober gibt es ja, darüber hatten wir schon berichtet, die Verification of Payee. Es wird ja jetzt geprüft, der Empfänger wird dann mit der IBAN, die angegeben worden ist, dann verglichen und ob das so übereinstimmt. Wenn das 1:1 übereinstimmt, alles gut. Wenn der Empfänger nur so halbrichtig angegeben worden ist, dann schaltet das Ampelchen auf gelb und eben wenn das ein falscher Empfänger da genannt ist, dann wird im Zweifel dann auch diese Überweisung nicht angenommen. Wenn es jetzt also an Überweisungen oder um Überweisungen an Finanzämter in Bayern geht, dann muss einheitlich der Freistaat Bayern als Empfänger genannt werden. Dann kommen diese Zahlungen auch an. So, Punkt 3. Unsere Koalition möchte, dass wir mehr arbeiten, beziehungsweise die Arbeitnehmer. Und deren Plan war eigentlich laut Koalitionsvertrag, dann steuerfreie Überstundenzuschläge zu gewähren. Das hat sich das BMF mal angeguckt. Die haben einen wissenschaftlichen Beirat, der mit vielen hochrangigen Professoren besetzt ist. Die haben das durchgerechnet und die haben festgestellt, auf der einen Seite wird das gar nicht so viel steuerlich dann den Arbeitnehmern bringen, diese steuerfreien Überstundenzuschläge. Auf der anderen Seite wird das aber einen hohen Verwaltungsaufwand, sowohl bei den Unternehmen als auch in der Finanzverwaltung an sich bedeuten, sodass die davon abraten, diese steuerfreien Überstundenzuschläge zu gewähren. Das haben die jetzt an unseren Bundesfinanzminister weitergeleitet und jetzt muss der entscheiden, ob er an dem politischen Plan festhält oder sich vom wissenschaftlichen Beirat überzeugen lässt, dass das wohl nichts bringen wird. Ja, dann nochmal Bundesregierung. Die haben mitgeteilt, dass die das Rentenniveau von 48% auch über das Jahr 2025 hinaus halten wollen würden und das dann eben entsprechend verlängern wollen. Und die Mütterrente soll auch weiter angepackt und ausgeweitet werden. Also da werden wir noch entsprechende Pläne sehen. Die müssen aber natürlich dann auch nochmal durch die Instanzen. Also das kann noch ein bisschen dauern. Beim Steueränderungsgesetz 2025, da sind wir schon einen Schritt weiter. Da war das bisher in der Bundesregierung der Plan. Die haben das in den Bundestag eingebracht. Im Bundestag gab es auch schon die erste Lesung dazu. Und aus der ersten Lesung ist das Gesetz in den Finanzausschuss überwiesen worden. Der hat sich jetzt also inhaltlich damit zu beschäftigen, sodass das Ganze natürlich dann eben auch noch ein bisschen dauern wird. Aber wir hoffen, dass rechtzeitig vor dem Ende des Jahres dann auch die Steueränderungen kommen und wir dann noch Zeit haben, die alle umzusetzen. Ja, und dann hast du uns auch noch mal was Spannendes mitgebracht, Steffen. Da bin ich jetzt mal, spitze ich mal die Ohren, was da jetzt wohl kommt.
Ja, spitz die Ohren. In der letzten Woche hatten wir ja schon quasi anmoderiert die Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung der Bundesregierung. Aus meiner Sicht ja ein großes Vorhaben und daraus wollte ich heute noch etwas berichten. Es geht um Grundsätzliches bei der Schaffung von Gesetzen. Also bislang lief das alles sehr analog und nach dem Grundsatz Law as Code der Bundesagentur für Sprunginnovationen, Sprint abgekürzt, allerdings mit D am Ende, sollen die Rechtsnormen nun parallel zum juristischen Text auch als Rechtscode veröffentlicht werden, also in maschinenlesbarer und ausführbarer Form bereitgestellt werden. Gut, das ist vielleicht jetzt noch nicht so der ganz große Hit, aber es gibt Konkretisierungen zur Bürokratiebremse. Und zwar soll die One-in-One-out-Regel gelten. Das heißt, sie soll ja schon zu Beginn der Legislatur gelten. Das bedeutet, dass für jede neue Belastung der Wirtschaft durch eine gesetzliche Maßnahme eine gleich hohe oder höhere Entlastung an anderer Stelle geschaffen werden muss, um den Bürokratieaufwand nicht zu erhöhen. Ziel ist es, den Anstieg neuer Belastungen zu begrenzen und die Wirtschaft vor übermäßigem bürokratischen Aufbau zu entlasten. Und jetzt kommt's. Die soll auch noch weiterentwickelt werden zum One-in-Two-Out-Regel. Ja, da lassen wir uns mal überraschen, was daraus dann am Ende wird. In der Vergangenheit, wissen wir alle, hat das ja nicht so geklappt.
Ja, aber der Plan ist gut. Also ich bin erstmal dafür. Du hast uns aber noch was anderes mitgebracht. Da klingt es so, als ob es bei der Sozialversicherung teurer werden könnte.
Ja, allerdings, und zwar aus meiner Sicht richtig erheblich. Die Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung steigt von 6.150 Euro auf 6.450 Euro im Monat. Das sind fast 5% Steigerung. Und die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung von 5.512,50 € auf 5.812,50 €. Das sind sogar mehr als 5%. Und auch die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung steigt um 400 € auf 8.450 €. Also man merkt, die Kassen sind leer und das schlägt sich natürlich in diesen Vorhaben halt wieder.
Ja, und das wird dann für uns alle doch dann deutlich teurer. Ja.
Genauso ist es.
So, kommen wir mal zu den Urteilen der Woche, um mal wieder ein bisschen
Genau.
fröhlichen Schwung hier reinzubringen. Ich habe mehr oder weniger Urteile mitgebracht, die uns nochmal so ein bisschen den Weg weisen sollen. Das erste Urteil, da geht es wieder einmal um die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Wir wissen, die kriege ich eigentlich nur, wenn ich meine eigenen Grundstücke halte und verwalte. Wenn ich zum Beispiel, und darum ging es hier in dem Urteil, eine Betriebsvorrichtung mitvermiete, dann ist das eigentlich schädlich mit der Betriebsvorrichtung. Eigentlich. Erster Hinweis, man muss sich natürlich den Fall genau angucken und schauen, wenn ich eine Betriebsvorrichtung habe, ist die denn wirklich schädlich? So war das hier beim niedersächsischen FG wohl nicht. Es ging um einen Fettabscheider, der unzweifelhaft eine Betriebsvorrichtung ist. Das war hier aber so der Fall, der ist ein bisschen kompliziert, den müssen wir jetzt auch nicht im Einzelnen besprechen, aber hier war das dann so, dass der dann eben als nicht schädliche Betriebsvorrichtung angesehen wurde. Von daher lohnt es sich immer, sich dann doch nochmal genau die einzelnen Bestandteile anzugucken. Aber das niedersächsische FG hat auch nochmal gesagt, ich lasse die Revision nicht zu, weil wir ja jetzt eine Änderung im Paragraphen 9 Gewerbesteuergesetz haben, die auch die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen bis zu einer bestimmten Grenze dann erlaubt. Und von daher ist es in dem Fall eh unerheblich gewesen. Wir werden hier sowieso nicht in einer schädlichen Vermietung gewesen, sodass hier also die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung ja durchging. Wer sich das nochmal durchlesen möchte, das war das niedersächsische FG-Urteil vom 5. März 2025 zum Aktenzeichen 3K 232 aus 24. Dann zum BFH, der hat zu meinem Lieblings, ja, zu meiner Lieblingskonstruktion der Liebhaberei etwas entscheiden dürfen. Da ging es um ein Schloss. Und wer sich in dem Thema auskennt, da muss ich viel investieren. Und meistens sind die Konzepte so, dass ich nicht das ganze Jahr über damit auch wirklich Geld verdienen kann. So war es auch hier. Ich habe also ein Schloss gehabt, das hat viele, viele Jahre Verluste gemacht. Und dann geht es immer darum, ja, habe ich jetzt Liebhaberei, ja oder nein? Da muss ich eine Totalgewinnprognose aufstellen. Der Totalgewinnprognose nehme ich auf, was ich denn eigentlich so erwarte, für Ergebnisse in den Jahren zu erzielen, aber auch, was werde ich denn bei einer unterstellten Betriebsaufgabe am Ende der Totalgewinnprognose denn für stille Reserven realisieren? Und da darf ich nach der BFH-Rechtsprechung natürlich auch die Grundstücke und deren stillen Reserven mit einbeziehen, sodass es dann eben dann doch aufgrund dessen zu einem Totalgewinn kommen kann. Hier war es so, dass wir am Anfang anscheinend ein Betriebskonzept hatten. Bitte als Hinweis, wenn ich ein Unternehmen aufmache, immer am Anfang ein Betriebskonzept haben. Das wünschen sich die Finanzämter und viele Finanzgerichte. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start dann ins Unternehmertum, auch wenn ich erstmal Verluste erziele. Hier hat dann aber auch das FG verlangt, dass in dem ursprünglichen Betriebskonzept am Anfang schon die potenziellen stillen Reserven eines späteren fiktiven Veräußerung oder Betriebsaufgabe hinsichtlich des Grundstücks mit erfasst werden. Und da hat der BFH gesagt, wie soll ich denn das machen? Am Anfang weiß ich doch noch gar nicht, was für stille Reserven da drin sind. Das ist doch Quatsch. Ich muss das natürlich dann im Laufe der Zeit, wenn das irgendwie sich klar herausstellt, dann mit berücksichtigen. Aber am Anfang in dem Betriebskonzept muss ich stillen Reserven nicht ausweisen. Das ist das Urteil des BFH vom 21. Mai 2025, Aktenzeichen römisch 3 R 45 aus 22. Dann aus meiner Sicht, ja, vielleicht so ein kleiner Aufreger, der uns aber auch nochmal die Augen öffnen soll, dass wir uns nie darauf verlassen können, dass irgendeine Situation für immer in Stein gemeißelt ist. Es geht um die sogenannten RET Blocker, Real Estate Transfer Tax Blocker. Die wurden aufgesetzt, um eine Struktur zu schaffen, dass ich in der Vergangenheit die 95%-Grenze, jetzt die 90%-Grenze nicht reiße, damit keine Grunderwerbsteuer auslöse und eben eine Konstruktion durch das Dazwischenschalten einer Personengesellschaft absichere. Das wurde aufgesetzt. Das war auch abgesichert durch ein BMF-Schreiben, in dem gesagt worden ist, dass eine bestimmte Konstruktion so funktionieren kann. Aufgrund dessen wurde in dem Urteilsfall dann auch diese Struktur aufgesetzt und im Jahre 2012 gab es dann eine Übertragung. Im Jahre 2017 hat der BFH aber gesagt, nein, diese Strukturen, die sind grunderwerbsteuerschädlich. Im Jahre 2018 hat das BMF das dann in ein Schreiben übernommen. Und in 2019 kam jetzt hier für unseren Fall die Betriebsprüfung. Die hat gesagt, ja, damals, als im Jahre 2012 die Anteile übertragen worden sind, das ist ja jetzt grunderwerbsteuerschädlich. So, da haben die Steuerpflichtigen natürlich gesagt, ja, aber damals, ne, weil noch jahrelang das abgesichert werden, BMF-Schreiben, alles war doch gut. Und da hat jetzt das FG Schleswig-Holstein gesagt, nee, da hast du Pech gehabt. Wenn sich dann eben die Rechtsprechung ändert, dann ist das dein Problem. Und das soll uns eben bitte sagen nochmal, ne, wir können uns nirgendwo sicher sein, im Zweifel dann doch auf eine verbindliche Auskunft setzen, dass die Finanzverwaltung sich da nicht rauswursteln kann. Das ist das Urteil des FG Schleswig-Holstein vom 3. Juni 2025 zum Aktenzeichen 3K 47 aus 23. Und die Revision ist hier auch schon anhängig beim BFH. Aktenzeichen ist römisch 2 R32 aus 25. Und dann zum letzten steuerlichen Fall von mir. Da geht es um die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist ja zum 01.01.2022, sind da die entsprechenden Grundsteuerwerte festgestellt worden. Und die Grundregel ist ja, dass derjenige, der am 01.01.2022 der Eigentümer des Grundstücks gewesen ist, der kriegt dann auch den entsprechenden Grundsteuerwertbescheid. Hier war es so, Papa war noch Eigentümer des Grundstücks und hat kurz nach dem 01.01.2022 das Grundstück an die Tochter übertragen. Die hat natürlich jetzt auch den Grundsteuerbescheid bekommen, aber der Feststellungsbescheid der Grundsteuer, des Grundsteuerwertes auf den 01.01.2022 Papa bekommen. Und der hat dagegen geklagt. Und da hat das Finanzamt als Beklagte gesagt, ja, weil du bist ja gar nicht in deinen Rechten verletzt, wo ist denn da die Beschwerde? Ja, ist ja jetzt hier nur ein Feststellungsbescheid. Und da hat das FG Münster gesagt, doch, doch, du bist beschwert, wenn du diesen Bescheid bekommen hast. Und Papa, der eben zum 01.01.2022 Eigentümer war, der kann gegen diesen Bescheid dann auch klagen, er ist in seinen Rechten verletzt und beschwert. Das ist das Urteil des FG Münster vom 18. Juni 2025, Aktenzeichen 3K 6 aus 25. F. So, und jetzt noch zwei interessante rechtliche Urteile von dir, Steffen.
Genau. Einmal habe ich ein Urteil mitgebracht vom LAG Rheinland-Pfalz. Es ging um eine Kündigungsschutzklage eines Außendienstmitarbeiters, dessen Betrieb nach Spanien verlagert worden ist. Er war also der einzige Mitarbeiter, der noch in Deutschland tätig war. Ihm wurde gekündigt und dagegen hat er geklagt und gemeint, dass eben die Kleinbetriebsklausel, wir erinnern uns, Paragraph 23 Kündigungsschutzgesetz, Betriebe mit mehr als 10 Arbeitnehmern unterliegen dem Kündigungsschutzgesetz, dass das für ihn auch gelte, weil die spanischen Kollegen mit dazu zu zählen wären und das wäre im Rahmen einer verfassungskonformen Auslegung so zu sehen. Das LAG Rheinland-Pfalz hat das relativ humorlos abgelehnt und gemeint, nein, das betrifft nur Mitarbeiter, die dem deutschen Kündigungsschutzrecht unterfallen. Da gibt es eben auch keine verfassungskonforme Auslegung, weil das wäre ein sachlicher Differenzierungsgrund, der gegen Artikel 3 Grundgesetz eben nicht verstößt. Das war die Entscheidung des LG Rheinland-Pfalz vom 2.9.2025 zum Aktenzeichen 4 SLA 200 aus 24. Ja, und dann habe ich noch ein Urteil mitgebracht. Da geht es um die Zustellung von Briefsendung. Wir erinnern uns alle, Paragraph 18 des Postgesetzes verpflichtet seit einiger Zeit die Post nur noch, mindestens 95% ihrer Sendungen am dritten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag zuzustellen und 99% erst am vierten. Hier hatte der Kläger eine Post zustellen lassen am Folgetag, jedenfalls seiner Hoffnung nach, und darauf vertraut. Die Post kam später und dann hat er wieder Einsetzung in den vorigen Stand beantragt, eben mit Hinweis auf dieses Vertrauen. Nein, Pustekuchen, das OLG Frankfurt hat gesagt, nee, mit dieser Änderung des Gesetzes kann man darauf nicht mehr vertrauen, dass die Post schon am nächsten Tag zugestellt wird. Und hat seinen Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Und zwar mit Urteil vom 18. September 2025 zum Aktenzeichen 4 UF 176 aus 25. So, und Dietrich, jetzt hast du sicher noch einen Tipp für uns.
Ja, ganz genau. Das würde dich auch interessieren, Steffen. Es geht nochmal darum, ja, so, was hat denn uns jetzt der Gesetzgeber, was möchte der denn uns noch so mitgeben? Und es geht darum, wenn öffentliche Aufträge des Bundes zukünftig vergeben werden sollen, dann ist eine der Voraussetzungen, dass die Beschäftigten derjenigen, die an dieser Ausschreibung teilnehmen, dass die ihre Angestellten nach Tarif bezahlen. Und das basiert auf dem Bundestariftreuegesetz, das das Kabinett am 6. August 2025 beschlossen hat. Das muss natürlich noch mal durch die ganzen legislativen Mühlen durch, aber es könnte halt so in der Art kommen. Und wer sich darauf vorbereiten will, hatte ich gesehen, in der Oktoberausgabe der ASTW gibt es dazu eine schöne kurze Abhandlung, sodass man dann eben da auf dem aktuellen Stand ist. Also für all diejenigen, die sich um öffentliche Aufträge des Bundes bemühen, die sollten sich das auf jeden Fall mal antun. So, Steffen, das war's dann auch von mir. Vielen Dank, dass du
Ja,
wieder
sehr
dabei
schön.
warst. War toll.
Dann
Ja, und dann bis zur nächsten
bis nächste
Woche.
Woche, genau. Mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.